There are many people who are truly depressed and scared.
We are going to see a much more economically and physically safe and prosperous time for our country.
I think a lot of Republicans are waking up to the fact that they just voted for a fascist. And so now we're in for very dark times.
Die einen jubeln und erwarten jetzt einen politischen Neuanfang, dass alles besser wird. Die anderen sind tief besorgt und blicken vielmehr mit Furcht in die Zukunft. Seit vergangenen Dienstag steht fest, Donald Trump zieht erneut ins Weiße Haus ein. Nach einem hitzigen Wahlkampf hat er sich deutlich gegen Kamala Harris durchgesetzt, die Kandidatin der Demokraten. 4 Jahre nach seiner ersten Amtszeit ist er nun zurück. Und mit ihm die Frage, was bedeutet das für die USA, für die Welt, für uns? Das wollen wir uns in dieser Folge, der 5. und letzten unserer Podcast-Reihe zur US-Wahl, genauer anschauen. Dazu haben wir mit WählerInnen der Demokraten und Republikaner gesprochen. Und darüber spreche ich auch mit dem USA-Experten Dr. Markus Hünemörder von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ihr hört Ballot Box Breakdown, den Podcast zur US-Wahl 2024, heute mit mir, Heinrich Überall.
Ballot Box Breakdown. Wir liefern Analysen und Stimmen zur US-Wahl 2024. Direkt von den Menschen, die den Kampf ums Weiße Haus entscheiden.
Am 5. November haben die Menschen in den USA gewählt und entschieden, Donald Trump soll ihr nächster Präsident werden. Bevor wir uns einmal genauer ansehen, welche Auswirkungen das auf die ganze Welt haben könnte, werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse der Wahl. Dafür ist jetzt meine Kollegin Bianca Süling bei mir, die sich das einmal genauer für uns angeschaut hat. Hallo Bianca. ExpertInnen haben ja vor der Wahl ein sehr knappes Rennen vorhergesagt. Dazu ist es am Ende überhaupt nicht gekommen.
Nee, Donald Trump hat die Wahl tatsächlich sehr deutlich gewonnen. Er hat insgesamt 312 Wahlmänner und Frauen gewinnen können, Kamala Harris nur 226. Und 270 wären notwendig gewesen, um die Wahl zu gewinnen.
Das bedeutet, Trump hat in den sogenannten Swing States doch auf ganzer Linie ziemlich stark abgeschnitten. Also in den Staaten, bei denen man nicht von vornherein sagen konnte, ob sie den Demokraten oder den Republikanern zufallen und um die auch wochenlang gekämpft wurde. Die meisten ExpertInnen haben eigentlich prognostiziert, dass es dort sehr knapp werden würde, wurde es aber nicht.
Es ging wirklich kein einziger Swing State an Harris. Im Vergleich dazu hat Joe Biden 2020 außer North Carolina alle anderen Swing States für die Demokraten geholt. Und wenn wir uns die Wahlergebnisse in den einzelnen Bundesstaaten anschauen, wird auch hier klar, dass da nicht wenige tausend Stimmen den Unterschied gemacht haben wie 2020. Beispielsweise in Pennsylvania lag Trump über 2% vor Harris und damit über 100.000 Stimmen vorne.
Ja, also das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Sogar den Popular Vote konnte Trump für sich entscheiden. Also die Mehrheit der Stimmen der WählerInnen.
Das ist für den Ausgang der Wahl nicht entscheidend, sondern die gewonnenen Wahlmänner und Frauen im Electoral College. Das sieht man beispielsweise daran, dass Trump 2016 die Wahl gewonnen hat, aber deutlich weniger Stimmen erhalten hat als seine damalige Konkurrentin Hillary Clinton. Aber jetzt in dieser Wahl hat Donald Trump auch beim Popular Vote die Nase vorn gehabt. Auch wenn die Zahlen noch nicht komplett vollständig ausgezählt sind. Trump hat dieses Mal 74 Millionen Stimmen erhalten und Kamala Harris mit etwa 71 Millionen 3 Millionen weniger. Spannend ist auch, dass Joe Biden 2020 rund 10 Millionen Stimmen mehr bekommen hat als Kamala Harris in der aktuellen Wahl, während Donald Trump in beiden Wahlen ziemlich genau dieselbe Anzahl an Stimmen erhalten hat. 2020 hat er damit verloren und jetzt gewonnen.
Am 5. November hat ja nicht nur die Präsidentschaftswahl stattgefunden, auch Teile des Senats und des Repräsentantenhauses, also den beiden Kammern des Kongresses, wurden neu gewählt. Und auch da sieht es für die Demokraten nicht wirklich gut aus.
Vor der Wahl hatten die Demokraten faktisch eine Mehrheit im Senat und die Republikaner eine im Repräsentantenhaus. Das ändert sich jetzt komplett. Die Republikaner konnten jetzt nämlich 4 Sitze bei der Wahl gewinnen und haben mit 53 von 100 Sitzen die Mehrheit in der Kammer. Im Repräsentantenhaus sind zwar noch nicht alle Ergebnisse da, also 20 Sitze sind noch nicht ausgezählt, aber momentan stehen die Republikaner hier bei 213 Sitzen und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie auch mindestens die weiteren notwendigen 5 bekommen, um auch dort wieder die Mehrheit zu haben.
dann hat Donald Trump in den ersten beiden Jahren seiner zweiten Amtszeit, also in beiden Kammern des Kongresses, eine Mehrheit und hat damit auch keine Probleme, dort unter anderem Gesetze und den Haushalt zu verabschieden. Auch wenn Donald Trump und seine Republikaner bei den Wahlen eigentlich alles gewonnen haben, was es zu gewinnen gab, noch ist er nicht Präsident. Seine Amtsanführung findet traditionell erst am 20. Januar statt. Und bis dahin könnte sich, zumindest so ganz grundsätzlich, auch noch einiges tun, Bianca.
Genau. Bis zum 11. Dezember könnten die Demokraten gegen die einzelnen Wahlergebnisse in den Bundesstaaten klagen und Neuauszählungen veranlassen, so wie das Team von Donald Trump bei der vergangenen Wahl 2020 gemacht hat. Weil das Ergebnis dieser Wahl aber so deutlich ist, ist das dieses Jahr nicht zu erwarten. Am 11. Dezember müssen die Gouverneure oder deren offizielle VertreterInnen das Wahlresultat für ihre Bundesstaaten bescheinigen. Die Ergebnisse sind dann also klar.
Am 17. Dezember kommen dann die 538 Wahlleute des Electoral College zusammen und geben ihre Stimme entsprechend dem Ergebnis in ihrem Bundesstaat ab. Also 312 für Donald Trump und seinen Vize J.D. Vance und 226 für Kamala Harris und ihren Vizekandidaten Tim Walz.
Am 6. Januar tritt dann der Kongress zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Dabei werden die Stimmen des Electoral Colleges offiziell ausgezählt und der Wahlsieger, also Donald Trump, offiziell bestätigt. Genau bei dieser Handlung kam es bei der vergangenen Wahl zum Sturm auf das Kapitol von Trump-AnhängerInnen, die diese Bestätigung des Wahlsiegs gewaltsam verhindern wollten.
Und am 20. Januar ist dann der Inauguration Day. An diesem Tag werden Trump als Präsident und Vance als Vizepräsident in ihren Ämtern vereidigt. Ab diesem Moment übernehmen sie offiziell die Regierungsgeschäfte von ihren VorgängerInnen Biden und Harris. Was erwarten sich jetzt diejenigen von Donald Trumps Präsidentschaft, die von ihr unmittelbar betroffen sind, die US-amerikanischen BürgerInnen? Robert ist Trump-Supporter. Er ist Manager eines Trump-Stores im Swing State Arizona, in dem er unter anderem Trump-Tassen, T-Shirts, Hüte, Flaggen und vieles mehr verkauft. Für ihn fühlt sich die Wahl Trumps wie eine Befreiung an.
Personally, it feels like a huge relief, like a giant weight that's been lifted off my shoulders. And, I feel like I can breathe again. Because I was worried that the Democrats were going to do more damage to this country than they have already. That another administration under Kamala would make it far worse than we were experiencing right now.
Ähnlich geht es da Macy. Sie ist die Pressesprecherin der Young College Republicans. Die 20-Jährige erhofft sich viel von Trump in allen Bereichen des Lebens und sieht sogar schon jetzt, bevor Trumps Amtszeit überhaupt gestartet ist, Verbesserungen durch seinen Wahlsieg.
We are going to see a much more economically and physically safe and prosperous time for our country. We're seeing it even now. I mean, Trump is not even in office. He was literally elected just a few days ago and we're already seeing so much advancement in his policies before he even enters office. For example, we're seeing internationally, peace is coming so much quicker than we anticipated.
Unbegrenzte Zuversicht also auf der Seite der Trump-UnterstützerInnen. Aus ihrer Sicht wird mit Trump jetzt alles besser als unter Biden und Harris. Für Robert ist das vor allem bei den Themen Migration und Wirtschaft wichtig.
With Trump now as president, we can reverse a lot of the damage they have done in the last 4 years. That primarily includes closing down the border. I'm a huge advocate of closing down the border and then reopening the gas pipeline and then lowering our prices of our groceries. That's another thing.
Auch Macy ist für ihre Zukunft nach dem Studium wichtig, dass die hohen Lebenshaltungskosten sinken und ihr hoher Lebensstandard erhalten bleibt.
Young Americans have seen how horrible Kamala Harris's and Joe Biden's policies have been. The past 4 years, everything is so much more expensive. Any more of their leadership and we would not be able to afford houses. We would not be able to continue affording our lifestyles that we live now, especially as college students. There's a lot of us who are paying tuition and are going to have to graduate here soon and start living out a life as an adult. And right now, with the trends that we've seen in the past 4 years, if those continued, that would not be economically feasible for anyone.
Bei den Republikanern sind also auch nach der Wahl die Themen Wirtschaft und Migration bestimmend. Demgegenüber macht sich die demokratische Seite wie im Wahlkampf Sorgen um den Zustand der Demokratie. Beispielsweise Stephanie aus New Jersey. Sie war Telefonwahlkampfhelferin für Kamala Harris.
It's a little frustrating that people didn't listen when we said that he's planning to implement Project 2025 And now he's come out and said that he is implementing Project 2025, like we all knew.
Project 2025. Das ist ein Plan der nationalistischen Denkfabrik Heritage Foundation für den jetzt eingetroffenen Fall, dass Donald Trump die Wahl 2024 gewinnt. Der Plan sieht unter anderem vor, die Macht des Präsidenten deutlich zu stärken, unter anderem durch das Ersetzen von Bundesbeamten mit linientreuen Personen. Trumps tatsächliche Pläne stammen zwar von einer anderen Denkfabrik, im Grunde ähneln die sich aber stark. Für Stephanie ist klar, dass viele Republikaner ihre Wahl für Trump bereuen werden.
I think a lot of Republicans are waking up to the fact that they just voted for a fascist. And so now we're in for very dark times.
Demokratin Jessica aus Los Angeles fühlt sich im demokratischen Bundesstaat Kalifornien zwar sicher, trotzdem macht sie sich Sorgen, vor allem um die vielen MigrantInnen, die unter Trump möglicherweise die USA verlassen müssen.
I'd be lying if I said I wasn't scared. It's definitely a bit intimidating to look at the country and to see how people have voted, how people will indirectly say what they're saying through their vote, and to know that that's what people think, even if they aren't going to outwardly say it. I live in California, so I feel pretty safe that my rights won't be affected. If anything, they'll be more protected. But it's really scary to think about how many other people in this country within that one night effectively lost their own right to live their own life. So I'm definitely scared on that element.
Dass auch AnhängerInnen der Demokraten hoffen, dass sich durch Donald Trump Dinge verbessern, zeigt Rini. Sie kommt aus San Francisco. Ihre Stadt hat große Probleme mit Obdachlosigkeit, Müll und Drogenkonsum auf offener Straße. Eigentlich ist Rene Anhängerin der Demokraten und hat auch Kamala Harris gewählt. Dennoch erhofft sie sich als junge Mutter, dass sich die Probleme in San Francisco mit Trump als Präsident verbessern.
My one hope is that he cleans the streets. I want clean streets. I don't want human feces on the streets. I don't want tons of disgusting rotting trash. I don't want people who are high. And a part of me is willing to give up other things in order to get that. And so I think that similarly, but on a much larger scale, there are a lot of American voters who decided that they were willing to give up certain rights, I guess, even though they don't really think that's going to happen. Apparently, they all say, oh, he's just saying that, but it's not going to happen. But they think that Trump is going to make their standard of living better.
Donald Trump als hart durchgreifender Präsident, der die Probleme des Landes löst. Dieses Bild verfängt also auch teilweise auf demokratischer Seite. Auch wenn bei dem Großteil der AnhängerInnen der Demokraten eher keine große Hoffnung besteht, dass Donald Trump ihr Leben verbessert. Gibt es dennoch Hoffnung auf demokratischer Seite? Mit Blick auf Donald Trump als Präsident und republikanischer Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses? Jessica aus Los Angeles nimmt zumindest wahr, dass sich inzwischen immer mehr Menschen politisch interessieren. Dass diese Menschen ihre Emotionen in politisches Handeln umsetzen und damit für ihre Rechte kämpfen könnten, macht ihr Hoffnung.
I would say I'm more hopeful than anything. I feel like this is the first election in my life that a lot of people I knew who were formerly uninterested in politics really cared and really were invested and had something to say and wanted to get involved, if at least it was too late. So I'm hopeful that moving forward that those people can get involved and feel that drive and that anger and that rage to get involved and get their word out there and do something with that emotion.
In 2 Jahren werden wieder Teile des Senats und des Repräsentantenhauses gewählt. Bis dahin haben die Demokraten Zeit, weitere unpolitische und auch enttäuschte Menschen zu mobilisieren. Solange haben dort und im Weißen Haus sowieso aber erstmal die Republikaner das Sagen. Wir haben gesehen, die BürgerInnen der USA beschäftigen vor allem innenpolitische Themen. Aber was bedeutet Donald Trump als US-Präsident für die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA? Welche Auswirkungen hat Donald Trump auf internationale Krisen und Kriege wie die in der Ukraine oder im Nahen Osten? Und wie steht es nach der Wiederwahl von Trump tatsächlich um die Demokratie in den USA? Über diese und andere Fragen habe ich mit Markus Hünemörder gesprochen. Er ist USA-Experte und arbeitet am Amerika-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München. Herr Hünemörder, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Die Ergebnisse am 5. November sind ja
Erdrutschsieg. Alle Swing States, damit auch das Weiße Haus, der Senat und sehr wahrscheinlich auch das Repräsentantenhaus gehen an die Republikaner. Aber wenn man so auf die Zahlen schaut, Trump hat nicht viel mehr Stimmen als 2020 bekommen, während Kamala Harris hingegen bis jetzt 10 Millionen Stimmen weniger als Joe Biden bekommen hat 2020. Warum konnte Kamala Harris ihre WählerInnen von 2020 nicht mobilisieren und Donald Trump seine aber schon?
Also zunächst mal, das war kein Erdrutschsieg von Donald Trump. Ein Erdrutschsieg ist deutlich anders definiert. Ronald Reagan 1984, das war ein Erdrutschsieg. Es war ein sehr deutliches Wahlergebnis, aber alles im Rahmen der Meinungsumfragen, die wir vorher hatten. Nur halt sind alle Standardabweichungen zugunsten von Donald Trump ausgefallen. Und in der Tat hat er in allen 7 Swing States gewonnen und hat eben auch, und das war eigentlich die große Überraschung, die Popular Vote gewonnen. Kamala Harris hat circa 3,5 Millionen weniger Stimmen als Donald Trump behalten. Das ist jetzt auch kein Riesenunterschied, aber es ist natürlich der Unterschied, der alles ausgemacht hat. Und die Frage ist, warum konnte sie die demokratischen Wählerinnen und Wähler nicht mobilisieren? Da werden die Demokraten jetzt noch eine ganze Weile dran hinrätseln. Also die Ursachenforschung ist da definitiv noch nicht abgeschlossen. Aber eins ist ganz klar, die Demokraten haben ihre Verbindung mit der Arbeiterschicht, mit den Menschen, die keinen College-Abschluss haben, weitgehend verloren. Und das nicht nur bei den weißen Wählerinnen und Wählern ohne College-Abschluss, sondern zunehmend auch bei den Latino- und Latina-Wählerinnen und Wählern ohne College-Abschluss. Und das hat sie empfindlich getroffen. Ansonsten scheint es wirklich auch so gewesen zu sein, dass es eine ganze Reihe von Wählergruppen gab, die einfach nicht in denselben Zahlen wählen gegangen sind. Das betrifft zum Beispiel arabischstämmige Amerikaner in Michigan. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass Harris dort verloren hat. Naja, und letztlich und endlich die Faktoren, die Donald Trump begünstigt haben, also die Inflation der letzten Jahre und die Einwanderungskrise der letzten 4 Jahre, haben seine Wähler halt beflügelt und die demokratischen Wähler eben nicht.
Ein wichtiger Punkt war die Wirtschaft und die Inflation. Die Demokraten haben ja mehr auf das Thema Demokratieerhaltung und auch soziale Themen gesetzt. Haben die dann einfach den falschen Fokus gewählt und mehr auf die Wirtschaft den Fokus legen müssen?
Naja, auf die Wirtschaft konnten sie nicht so richtig den Fokus legen, weil da war ja das Problem. Also es sind zwar tatsächlich eigentlich alle Wirtschaftsfaktoren derzeit sehr gut in den USA, aber die Inflation der letzten 4 Jahre hat halt die Lebenshaltungskosten durch die Decke gehen lassen. Und das konnten die Demokraten halt weder schön noch wegreden. Und deswegen haben sie es natürlich versucht, diese Themen eher zu vermeiden. Vor allen Dingen hatten die Demokraten gehofft, dass das die Frage des Abtreibungsrechts sie beflügelt, so wie das 2022 definitiv der Fall war. Aber hier muss man sagen, das hat wohl nicht funktioniert. Die Wählerinnen und Wähler haben doch realisiert mittlerweile, dass das kein Bundesthema mehr ist, dass es ein Thema der Bundesstaaten ist, also dass ein bundesweites Abtreibungsrecht so schnell nicht wiederkehren wird, sodass der Kampf sich in die Bundesstaaten verlagert. Und da wiederum sieht man sehr deutlich, dass es zum Beispiel bei Volksabstimmungen über Abtreibungsrecht sehr hohe Zustimmungswerte für ein Abtreibungsrecht gab. Zum Beispiel in Florida haben 57% der Wählerinnen und Wähler für die Wiederherstellung des Abtreibungsrechts gestimmt, aber nur 43% für Kamala Harris. Also dieses Thema hat eben tatsächlich nicht funktioniert.
Von den Themen zu der Kandidatin, war möglicherweise Kamala Harris auch die falsche Kandidatin und ist sie zu spät nominiert worden?
Also ich würde nicht sagen, dass Kamala Harris die falsche Kandidatin war, aber es war definitiv der falsche Prozess, wie sie zur Kandidatin wurde. Also Joe Biden trägt einen großen Teil der Verantwortung für dieses Debakel bei den Demokraten. Hätte er im, sagen wir mal, Mai 2023 gesagt, dass er nicht zur Wiederwahl antritt, dann hätten die Demokraten eine ganz normale Vorwahl haben können, wo verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten hätten antreten können. Eine davon wäre sicherlich Kamala Harris gewesen. Und wenn wenn sie dann die Nominierung gewonnen hätte, dann hätte sie auch ganz klar ein Mandat ihrer Partei sozusagen gehabt. So wie es jetzt aber gelaufen ist, Joe Biden ist erst Ende Juli aus dem Wahlkampf rausgegangen. Kamala Harris war alternativlos. Alles andere hätte die Demokraten zutiefst gespalten. Aber das war natürlich eine sehr schlechte Ausgangsposition für sie. Sie hat, glaube ich, alles draus gemacht, was man hätte draus machen können, aber es hat halt nicht funktioniert. Also sie konnte einfach sich nicht aus dem Schatten von Joe Biden lösen. Sie hat den Wählerinnen und Wählern nicht glaubhaft machen können, dass ihre Präsidentschaft etwas ganz anderes wäre als die Präsidentschaft des sehr unpopulären Joe Biden. Und das hat letztlich zu ihrer Niederlage geführt.
Ja, viele Demokraten haben ja jetzt Angst durch die Wahl von Donald Trump, weil er ja jetzt mindestens 2 Jahre durchregieren kann mit den Mehrheiten in den beiden Kammern des Kongresses. Und sie haben Angst, dass er eben diese Mehrheiten nutzen könnte, um ja die Demokratie abzuschaffen. Im Dezember vergangenen Jahres hat er ja mal gesagt, er wolle Diktator für einen Tag sein. Und das Project 2025, geleitet von der nationalistischen Denkfabrik Heritage Foundation, sieht nach dem Wahlsieg Trumps vor, die Macht des Präsidenten zu stärken, unter anderem eben durch das Ersetzen von Bundesbeamten mit linientreuen Personen, auch wenn Trump davon erstmal jetzt nichts wissen möchte. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass diese Befürchtungen der Demokraten tatsächlich eintreffen? Und kann Trump diese Pläne so umsetzen?
Also Donald Trump wird ganz sicherlich versuchen, die Macht des Präsidenten zu stärken. Allerdings hat er halt jetzt auch wirklich alle Voraussetzungen dafür, wenn er wirklich die Mehrheit auch im Repräsentantenhaus gewinnt. Es sei noch dazu gesagt, im Senat müssen die Republikaner auch noch den sogenannten Filibuster abschaffen. Also diese Anforderung, dass für reguläre Gesetzesvorhaben man eine Mehrheit von 60 Stimmen braucht, anstatt von 51, 53 werden die Republikaner mutmaßlich haben. Das können sie tun, das ist aber auch noch ein relativ großer politischer Schritt. Ich denke aber, dass sie ihn gehen werden. Das Project 2025 ist nicht das Regierungsprogramm von Donald Trump. Das hat er immer wieder sehr deutlich gesagt. Er hat auch seine Leute, die für das Transition Team, also die Amtsübergabe vorbereiten, aus einem anderen Think Tank rekrutiert. Nichtsdestotrotz wird er natürlich eine sehr stark konservative beziehungsweise rechtspopulistische Politik versuchen durchzusetzen. Dass er zum Beispiel tatsächlich die sehr, sehr viele Bundesangestellte entlassen wird und durch neue Leute ersetzen wird, das wird er auf jeden Fall versuchen. Da müssen wir dann sehen, was die Bundesgerichte dazu sagen, und dann müssen wir sehen, wie Donald Trump auf etwaige Gerichtsurteile reagiert. Dass das Ganze in der Abschaffung der Demokratie ausartet, da bin ich noch skeptisch. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Die Checks und Balances in der Verfassung sind nicht unerheblich, und vor allen Dingen haben die USA ja nun wirklich eine föderale Struktur. Die US-Bundesstaaten sind wesentlich autonomer, als das zum Beispiel die deutschen Bundesländer sind, und auch von dort, also der normale US-Bürger hat eigentlich mit der Bundesregierung gar nicht unmittelbar etwas zu tun, außer beim Steuern zahlen. Und daher bin ich da etwas skeptisch. Aber dass Donald Trump versuchen wird, einen durchaus autoritäreren Kurs zu fahren, das glaube ich schon. Das kann ihm vielleicht bis zu einem gewissen Grade auch gelingen. Spannend wird's dann, was 2026 passiert bei den Kongresswahlen, den sogenannten Midterm Elections, wo eigentlich immer die Regierungspartei eins auf die Mütze bekommt. Und das wird wahrscheinlich dann auch Donald Trump passieren, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass er die ganzen Wahlversprechen, die er abgegeben hat, auch wird halten können.
Von 2026 möglicherweise zu 2028. Es gibt ja das 22. Amendment, dass eine Person eben nur 2 Amtszeiten als Präsident machen kann. Für wie wahrscheinlich halten Sie das denn, dass möglicherweise die Republikaner und Donald Trump das abschaffen wollen, damit Donald Trump nach weiteren 4 Jahren nochmal 4 Jahre draufsetzen kann?
Also das 22. Amendment können sie nicht realistisch abschaffen. Eine Verfassungsänderung erfordert eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kongresskammern, und dann müssen 3/4 aller Staatsparlamente diese Änderung ratifizieren. Also das wird definitiv nicht passieren. Wenn Donald Trump tatsächlich eine dritte Amtszeit haben will, muss er wirklich putschen. Ja, dann muss er komplett die Verfassung außer Kraft setzen. Das sehe ich eigentlich nicht möglich ohne den vollständigen Rückhalt des Militärs, und den hat er derzeit nicht.
Außerdem hat ja Trump für seine ersten Tage schon im Amt massenhafte Abschiebungen angekündigt. Und ja, viele sehen auch durch Trumps Politik eben das Recht auf Abtreibung immer weiter in Gefahr. Und gerade solche Themen sind es ja, die wirklich soziale Unruhe stiften und die ohnehin schon aufgeheizte Stimmung nochmal mehr aufheizen. Mit Blick auf eben die Situation in der Gesellschaft, glauben Sie, dass diese amerikanische Gesellschaft nochmal 4 Jahre Trump aushält?
Naja, sie wird es aushalten müssen. Die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft wird deswegen nicht weggehen. Ich meine, vieles hängt auch davon ab, wie effektiv Donald Trump wirklich seine großspurigen Ankündigungen auch durchsetzen wird. Ich meine, Massenabschiebungen hat er bereits 2016 versprochen. In seiner ersten Amtszeit war nicht viel davon zu sehen. Das Thema Abtreibung fasst Donald Trump nicht mehr an. Da bin ich mir sehr sicher. Das hat er wirklich tatsächlich gut verstanden, dass es für ihn nicht profitabel ist, da zu versuchen, das Abtreibungsrecht noch weiter einzuschränken. Er zieht sich vollständig auf die Aussage zurück, dass das jetzt bei den Staaten liegt und gut ist. Also er will damit nichts mehr zu tun haben. Ja, wie gesagt, die US-Gesellschaft wird ihn aushalten müssen. Die Frage ist halt, wie stark er versuchen wird, wirklich demokratische Normen beziehungsweise eigentlich rechtsstaatliche Normen außer Kraft zu setzen. Also die große Frage ist letztlich und endlich, wenn die Bundesgerichte etwas entscheiden, was ihm nicht in den Kram passt. Und das kann durchaus passieren. Bundesrichter, auch konservative Bundesrichter, sind zutiefst unabhängige Kreaturen. Was macht Donald Trump dann? Ja, in seiner ersten Amtszeit hat er nie Gerichtsentscheidungen ignoriert. Wenn er das jetzt versuchen würde während seiner zweiten Amtszeit, dann wäre es natürlich wirklich eine Staats- und Verfassungskrise erster Ordnung.
Ja, Donald Trump hat sehr viel bereits angekündigt, sowohl national, aber auch international. Also kommen wir mal zu der internationalen Politik von Trump. Und da starten wir mal mit Deutschland. Deutschland hat momentan keine handlungsfähige Regierung und wird das auch bis zur Amtseinführung Donald Trumps nicht haben. Aber jetzt mal unabhängig, welche Regierung dann am Ende dabei rauskommt. Was kann Deutschland, was kann die deutsche Regierung von einer zweiten Amtszeit von Trump erwarten? Wie werden sich die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA verändern?
Ja, das transatlantische Verhältnis wird ein völlig anderes sein, als es in den letzten Jahrzehnten doch die meiste Zeit war. Donald Trump glaubt nicht an Bündnisse aufgrund von geteilten Werten und Überzeugungen und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, wie doch die meisten US-Präsidenten vor ihm. Für ihn ist Außenpolitik letztlich reine Geschäftssache. Also wenn jemand was von den USA will, müssen sie den USA etwas dafür geben oder noch besser Donald Trump persönlich etwas dafür geben. Und das ist natürlich eine völlige Transformation. Donald Trump wird aller mindestens verlangen, dass die Europäer den Großteil ihrer eigenen Verteidigung selber bezahlen. Er sieht eigentlich die NATO derzeit als Verlustgeschäft für die USA, wo die USA durch ihre ihr Schutzversprechen letztlich und endlich Europa weitgehend zum Nulltarif vor Russland und anderen Bedrohungen schützen. Das ist zwar so nicht ganz korrekt, es ist aber auch nicht völlig falsch. Und man muss auch wirklich sagen, dass die Europäer es in den letzten 10 Jahren wirklich versäumt haben, ihre eigene Sicherheitsstruktur wirklich mal auf Vordermann zu bringen. Also mit einer sehr viel intensiveren europäischen sicherheits- und außenpolitischen Zusammenarbeit. Das hätte dringend passieren müssen, das ist alles nicht passiert. Man ist immer noch sehr stark abhängig von den USA. Und das ist halt jetzt ganz massiv in Frage gestellt. Donald Trump hat ja auch wirklich das gegenseitige Beistandspflicht der NATO in Frage gestellt und damit letztlich den Kern der NATO in Frage gestellt. Er wird nicht aus der NATO austreten, aber die NATO wird nicht mehr das sein, was sie vorher war, nämlich dieses unangreifbare Verteidigungsbündnis, dessen Unangreifbarkeit vor allen Dingen auf dem Schutzversprechen der USA beruhte.
Bevor wir weiter nochmal zur Verteidigungspolitik kommen, hat ja Donald Trump auch Strafzölle angekündigt, die nicht nur eben auf deutsche eventuell und europäische, sondern auch auf chinesische Waren. Die würden ja dann natürlich auch die amerikanische Wirtschaft betreffen und auch schaden. Inwieweit sind dann solche Pläne dann wirklich umsetzbar?
Die sind durchaus umsetzbar. Donald Trump hat ja damit schon während seiner ersten Amtszeit angefangen, hat da bereits Strafzölle gegen die Volksrepublikaner erlassen. Die haben auch ihre Wirkung gezeigt. Das hat auch einen Handelskrieg zwischen den USA und China ausgelöst. Dass er das noch weiter eskaliert, das ist durchaus denkbar. Man sollte allerdings auch dazu sagen, es ist schon so ein bisschen Konsens in den Vereinigten Staaten, dass China der große Gegner und wirtschaftliche Rivale ist und dass man die eigene Wirtschaft stärker von China entkoppeln will. Das hat Joe Biden auch nicht anders gemacht. Er hat keine der Strafzölle von Trump gegen China wieder abgeschafft. Ja, also insofern ist diese protektionistische Wende durchaus tragfähig in den USA. Dass das sicherlich auch wirtschaftliche Schäden in den USA verursachen wird, das denke ich, ist insofern eingepreist. Beziehungsweise, ich meine, Donald Trump ist definitiv kein Ökonom. Also er wird die Schäden dann irgendwie auf andere Leute schieben. Ja, das wird nicht das Resultat seiner Politik sein, auch wenn es das natürlich war. Aber dass die USA eine protektionistische Wende hinlegen, ist völlig klar. Die Frage nur, wie scharf wird sie tatsächlich sein?
Dabei nochmal zu bleiben, wir haben jetzt über China gesprochen. J.D. Vance hat ja auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz dieses Jahr auch angekündigt, dass der Fokus der amerikanischen Außenpolitik vermehrt eben auf Asien, auf mit der Konfrontation mit China liegen wird und eben weniger Europa. Wird Europa dann für die USA überhaupt keine Rolle mehr spielen oder einfach nur ein bisschen weniger?
Also ich denke, das fällt in den Bereich ein bisschen weniger. Ich meine, das ist eine langfristige Entwicklung. Das sehen wir im Prinzip seit Obama, dass der asiatisch-pazifische Raum für die USA einfach zunehmend wichtiger und wichtiger und wichtiger wird, während man die transatlantische Beziehung, also die Beziehung mit Europa, letztlich als selbstverständlich erachtet hat. Also jetzt auch unter demokratischer Führung. Und das wird sich unter Donald Trump sicherlich jetzt nochmal verstärken. Also tatsächlich diese letzten 4 Jahre unter Joe Biden, der schon noch ein Transatlantiker ganz alter Schule war, die werden nicht wiederkehren. Die wären selbst nicht dann wiedergekehrt, wenn Kamala Harris gewählt worden wäre. Die hätte natürlich alles ganz anderes gehandhabt, aber nichtsdestotrotz sind die Interessen der USA zunehmend im asiatisch-pazifischen Raum.
Und da dann die Frage dazu, wie groß, glauben Sie, wird die Konfrontation zwischen China und der USA unter Trump? Wird das ähnlich wie in der ersten Amtszeit von Trump oder wird er noch weiter eskalieren oder noch eine größere Konfrontation suchen?
Also ich denke, er wird noch eine größere Konfrontation suchen, allerdings auf wirtschaftlicher Ebene. Also eins, was man Donald Trump nicht wirklich vorwerfen kann, ist, dass er irgendwie dauernd mit dem Säbel rasselt und irgendwelche militärischen Konflikte androht. Das ist tatsächlich gar nicht sein Stil, aber er wird definitiv die stärkere wirtschaftliche Konfrontation mit China suchen. Und dann ist die Frage, wie China darauf reagiert. Ob die Volksrepublik China dann auf die Idee kommt, auch die militärische oder zumindest sicherheitspolitische Konfrontation zu suchen. Die große Befürchtung ist ja immer, dass die chinesische Führung dann doch auf die Idee kommt, tatsächlich in Taiwan mit Waffengewalt wieder dem eigenen Staatsgebiet einzuverleiben.
Von Taiwan zu einer anderen Konfliktstelle, nämlich der Ukraine. Donald Trump hat ja angekündigt, den Krieg innerhalb eines Tages zu beenden. Wie genau, hat er natürlich noch nicht gesagt. Er will auf jeden Fall weniger Geld oder gar kein Geld mehr in die Ukraine geben. Welche Interessen hat denn Donald Trump genau im Ukraine-Krieg und welche Interessen hatte die USA bisher im Ukraine-Krieg und wie passt das überhaupt noch zusammen?
Ja, also bisher hatten die USA das Interesse im Ukraine-Krieg, letztlich die Ukraine zu helfen, um eben die Nachkriegsordnung in Europa aufrechtzuerhalten. Also das eherne Prinzip nach dem Zweiten Weltkrieg waren ja, die Grenzen sind sakrosankt. Kein Staat kann einem anderen einfach Territorium wegnehmen. Und genau das ist ja passiert, eigentlich schon 2014 mit der Krim-Annexion, dann aber nochmal im verstärkten Maße 2022 mit der Invasion der Ukraine. Und der Grund, warum die USA das unbedingt die Verteidigung der Ukraine wollten, war halt, dass man die Stabilität Europas für die eigene nationale Sicherheit extrem wichtig erachtete. Donald Trump sieht das jetzt halt deutlich anders. Donald Trump will eigentlich die amerikanische Militärpräsenz im Ausland deutlich runterfahren. Er sieht in Europa einfach kein geostrategisches Zentrum, das absolut notwendig ist für die nationale Sicherheit der USA. Das heißt, Donald Trumps Interesse am Ukraine-Krieg ist eigentlich, dass der möglichst schnell zu Ende geht, so ziemlich egal wie. Er will nicht, dass die USA dabei allzu schwach und als Verlierer dastehen, denn das ist für ihn das Allerschlimmste, was es gibt. Deswegen ist durchaus denkbar, dass er auch versucht, Druck auf Russland da noch auszuüben, zum Beispiel indem er auch in den Raum stellt, dass man ja die Beschränkungen des ukrainischen Waffeneinsatzes, dass man die aufheben könnte. Aber ich denke, vor allen Dingen geht es ihm darum, möglichst schnell irgendeine Verhandlungslösung zu erreichen. Und was danach passiert, wenn der Ukraine-Konflikt dann sicherlich auch aus der Berichterstattung stärker wieder verschwindet, das ist ihm, glaube ich, erstmal relativ egal.
Von der Ukraine zu einem weiteren Krisenherd auf der Welt, nämlich den Nahen Osten. Da hat Trump ja auch angekündigt, er wird Frieden bringen und hat genauso wenig gesagt, wie er das machen möchte. Ja, wissen Sie, wie er das vorhat oder können Sie sich vorstellen, welchen Plan er da hat?
Ich glaube nicht, dass Donald Trump überhaupt einen Plan hat. Aber ich denke, die wahrscheinliche Sache ist die, dass Donald Trump tatsächlich da einfach die aktuelle israelische Regierung unter Benjamin Netanyahu einfach ziemlich vorbehaltlos unterstützen wird. Und vor allen Dingen, weil das halt die Macht im Nahen Osten ist, die dem Iran Paroli bietet. Und Donald Trump ist tatsächlich ein sehr starker Kritiker Irans. Er sieht in Iran nicht ohne Grund die Quelle der Instabilität im Nahen Osten. Und insofern denke ich, wird er da tatsächlich eine ganz traditionelle Politik fahren. Er wird Israel ohne Wenn und Aber unterstützen in den aktuellen Nahostkonflikt mit allen Konsequenzen, die das bringen wird. Das ist zumindest meine Meinung. Bei Donald Trump weiß man nie, er ist notorisch unberechenbar.
Abschließende Frage, jetzt haben wir relativ viel über Krieg und über negative Dinge gesprochen, die möglicherweise dann auch mit auch Folgen von der Präsidentschaft Trumps sein könnten. Könnten Sie vielleicht oder gibt's aus Ihrer Perspektive auch einen Grund zur Hoffnung aufgrund der Wahl von Donald Trump? Gibt's irgendwas Positives, mit dem wir noch abschließen können?
Na gut, Donald Trump kommt jetzt zurück an die Macht und zwar tatsächlich mit einem Mandat und einer Mehrheit. Das bedeutet aber dann auch, da er ist wirklich verantwortlich. Ja? Und ich denke, da wird sich, wie überall, wo die Rechtspopulisten an die Macht gekommen sind, relativ schnell zeigen, dass das auch nicht funktioniert. Also dass seine großspurigen Versprechungen weitgehend nicht das bringen werden, was er angekündigt hat. Und das kann eben dann auch ganz schnell dazu führen, dass die Stimmung in den USA wieder umschlägt. Ja, also ich bin mir noch nicht sicher, dass Donald Trump wirklich jetzt dauerhaft die USA dominieren wird. Aber klar, für die nächsten 4 Jahre, zumindest für die nächsten 2 Jahre, wo er noch eine Kongressmehrheit haben wird, da sieht es schon recht düster aus. Also so viel Positives kann ich Ihnen dazu nicht geben. Vielleicht das Einzige ist, dass jetzt natürlich dieses ganze Geschrei und Gerede über Wahlbetrug und so weiter wird natürlich jetzt erstmal verschwinden, weil Trump hat gewonnen. Die Demokraten sind jetzt nicht so drauf, dass sie sagen, nein, das war alles Betrug, weil es halt einfach nicht war. Ja, also insofern werden wir vielleicht diesen Aspekt der amerikanischen Spaltung jetzt erstmal zumindest wieder loswerden.
Also, das Anzweifeln von Wahlen sind wir möglicherweise jetzt erstmal los. Zumindest ein positiver Aspekt, den uns Markus Hünemörter im Interview mitgeben konnte. Wir fassen zusammen. Die Republikaner haben keinen Erdrutschsieg geholt, aber alle offenen Entscheidungen in der Wahl sind zu ihren Gunsten ausgefallen. Auch wenn die Demokratie herausgefordert ist, sind die Checks and Balances nach Markus Hünemörter weiterhin stark genug. International ist Trump wenig berechenbar. Darauf müssen sich Deutschland und Europa einstellen. Die Zeit, in der ein Transatlantiker im Weißen Haus sitzt, ist aber definitiv vorbei. Der Fokus der amerikanischen Außenpolitik liegt in Zukunft immer mehr im asiatisch-pazifischen Raum. Mögliche wirtschaftliche Konflikte mit China schätzt Markus Hünemörter dabei als durchaus wahrscheinlich ein. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Ballot Box Breakdown und tatsächlich auch dieser Podcast-Reihe zur US-Wahl 2024. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge und diese Reihe gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da und abonniert diesen Podcast. In rund 2 Wochen geht es hier dann weiter mit einer neuen Folge der Fußnoten. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Dr. Markus Hünemörter, der für uns die Ergebnisse der US-Wahl eingeordnet und uns die weitere Dynamik näher gebracht hat. Die Recherche, Redaktion, Moderation und auch der Schnitt für diese Folge habe ich übernommen, Heinrich Überall. Für die Postproduktion ist Maximiliane Hoferer zuständig gewesen. Maximiliane leitete auch dieses Podcast-Projekt, danke dafür. Redaktionsschluss dieser Folge war der 12.11.2024, 9 Uhr deutscher Zeit.
Ballotbox Breakdown, die M94.5 Podcast-Reihe zur US-Wahl 2024.